Ja, und damit komme ich zu meinem Teil zum Thema Pneumonie und Impfprävention. Ich denke, dass Prävention eine der zentralen Tätigkeiten und auch Verpflichtungen unseres ärztlichen Berufes darstellt. Und gerade beim Thema Pneumonie haben wir einige Möglichkeiten, um präventiv tätig zu sein, nämlich auf dem Impfgebiet. Sie sehen hier die Erreger der Community-Acquired Pneumonie in Deutschland, und zwar alle Altersklassen. Das ist nicht auf Kinder beschränkt, sondern da geht es durch alle Altersgruppen, und Sie werden am übernächsten Bild sehen, warum das von Bedeutung ist, wenn wir über Impfen sprechen. Es ist nämlich sehr häufig so, dass die Erreger zwar unter den Kindern ausgetauscht werden, im Kindergarten hat man nun mal engen Kontakt, dann aber sehr wohl zu Hause an die älteren Mitbewohner weitergegeben werden und dort für durchaus beachtliche Morbiditäten und Mortalitäten sorgen können. Und wenn wir impfen, dann ersparen wir auch den Älteren, die wir gar nicht impfen, unter Umständen einen Krankheitsverlauf. Und wenn man sich diese Erreger, das Erregerspektrum, von dem wir vorhin schon gehört haben, ansieht, dann habe ich diese Erreger, gegen die man impfen kann, fett gekennzeichnet. Und das sind doch einige und relevante. Pneumokokken kann man impfen, Influenza kann man impfen, und das sind schon die beiden wichtigsten. Auf den ersten Blick könnte man, wenn man das einfach zusammenzählt, vermuten, dass das 50% sind. Mykoplasmen, Legionellen nicht, aber Haemophilus ist in den Impfungen erhalten. Und RSV-Viren sind eine Sondergruppe. Wir haben eine Prophylaxe für Risikokinder. Wir sollten die monatlich durchführen, aber das ist ein ganz eigenes Thema. Ist auch nicht im Impfplan speziell enthalten, und ich möchte jetzt auch hier nicht näher darauf eingehen, weil es ganz was Spezielles darstellt. Die Aussage ist natürlich, wenn man das erste Bild betrachtet, nicht richtig. Man kann vermutlich nicht so viel erreichen, einfach weil andere Stämme einspringen werden, wenn wir impfen, einfach weil wir eine hohe Dunkelziffer haben. Wir haben vorhin schon gehört, dass die Diagnostik der Erreger außerordentlich schwierig ist, weil die Blutkulturen häufig negativ sind und der Erregernachweis in einem hohen Prozentsatz gar nicht gelingt. Aber das ist bei Pneumokokken der Verlauf. Sie sehen, dass es bei den Kleinen sehr hoch ist, die Inzidenz, die Mortalität nicht, aber der steigt dann ab 50 Jahren an. Und damit bin ich natürlich auch bei der Empfehlung, wie sie im Impfplan steht, ab 50 Jahren sollte man Pneumokokken impfen. Also diejenigen von Ihnen, die über 50 Jahre alt sind, sollten das nochmal überlegen, denn die Erkrankung und auch die Morbidität steigt tatsächlich an. Das ist ein Faktum und hat auch im Impfplan seinen Niederschlag gefunden. Das Impfprogramm, wie funktioniert es generell? Noch kurz einen Überblick, wie es aussieht. Es gibt ein Impfprogramm, die Impfstoffe werden über das Ministerium beschafft, die Kosten werden aufgeteilt, großteils vom Ministerium getragen, die Gebietskrankenkasse trägt einen Teil, das Bundesland trägt einen Teil, aber, und das ist auch das Problem, die Durchführung liegt beim Bundesland und da haben wir oft recht individuelle Unterschiede und mitunter Schwierigkeiten. In Wien sieht es so aus, dass wir Kinder- und Jugendärzte den Großteil tragen. 151 Ärzte sind registriert bei der Stadt Wien und nehmen teil am Impfprogramm. Auch die Allgemeinmediziner tragen Wesentliches dazu teil. Aber auch Gynäkologen, vor allem was die HPV-Impfung betrifft, sind mittlerweile dabei. Und sonstige Fachrichtungen, vor allem Tropenmediziner, Reisemediziner, spielen hier eine Rolle. Es gibt die Impfstellen, es gibt die Elternberatungsstellen und es gibt die Kinderambulanz der Gebietskrankenkasse und natürlich die Schulärzte, sofern diese impfen und das dürfen oder den Dienstauftrag dazu haben. Das ist ein sehr kompliziertes und leider unangenehmes Gebiet. Das sind die impfenden Kollegen. Wir sehen die Kinderärzte, die etwas mehr werden. Die Allgemeinmediziner haben stark zugenommen. Etwas Gynäkologie, etwas innere Medizin, Tropenmediziner. Diese Kollegen führen die Impfungen durch. Und es ist auch so, dass die Impfstoffe durchaus zahlreich verwendet werden. Hauptsächlich aber im niedergelassenen Bereich. Das ist unsere Kompetenz und unsere Verantwortung, die Impfungen anzubieten und tatsächlich durchzuführen. Denn eins muss klar sein, und das betone ich auch an dieser Stelle, die besten Impfstoffe werden uns nichts nützen und das großzügigste Impfprogramm auch nicht, wenn wir Kinderärztinnen und Kinderärzte nicht in der Lage sind, unsere Patienten von der Notwendigkeit zu überzeugen und tatsächlich zur Zustimmung zu bringen, dass sie auch bereit sind zu impfen. Abraten, auch das muss nochmal betont werden, ist ein Verstoß gegen die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin. Das ist nicht irgendein Satz, der steht im Impfprogramm drinnen, so wie er vom Ministerium herausgegeben wird. Das hat Leitliniencharakter und das kann man juristisch durchaus als Verletzung der Sorgfaltspflicht ansehen. Das muss man deutlich sagen. Es ist ein Abraten von Impfungen, einfach keine lege artis Vorgehensweise. Und das ist auch in unserem Aufgabengebiet enthalten als Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde. Wir befassen uns mit den unterschiedlichsten Erkrankungen und Störungen im Kindes- und Jugendalter und dem Impfwesen. Es ist explizit angeführt, das ist Teil unserer Tätigkeit und sollte natürlich auch entsprechend wahrgenommen werden. Klar schaffen wir das nicht lückenlos, 2% der Bevölkerung sind Impfgegner, das ist bekannt, die können wir nicht überzeugen und das müssen wir mehr oder weniger akzeptieren. Eine Impfpflicht wird nicht durchsetzbar sein, vor allem aus Haftungsgründen, denn dann würde man ja alles Mögliche, was im zeitlichen Zusammenhang nach einer Impfung auftritt, auf die Impfung zurückführen und unter Umständen Haftungswünsche deponieren. Die Pneumokokkenimpfung, der wichtigste Erreger. Es gibt mehrere Impfstoffe dazu. Ich habe das jetzt nochmal auch aus den Fachinformationen herauskopiert, weil es doch Unterschiede gibt. In unserer Wahrnehmung ist etabliert, es gibt den Synflorix mit 10 Stämmen, es gibt Prevenar mit 13 Stämmen, aber es gibt doch auch in der Zulassung ein paar Unterschiede, die man nochmal herausstreichen sollte. Pneumokokkenimpfung ist im kostenfreien Impfprogramm bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr enthalten. Risikokindern bis zum vollendeten fünften Lebensjahr, so steht es in der Richtlinie vom Ministerium. Der Konjugatimpfstoff wird nach 2+1 geimpft, also drittes, fünftes, zwölftes Monat, kann gemeinsam mit der Sechsfachimpfung gegeben werden und wird auch gut vertragen und in der Regel angewendet. Der frühe Beginn ist anzuraten, denn der Altersgipfel liegt, wie wir vorhin gesehen haben, einfach bei den Kleinen und die sollte man natürlich besonders schützen. Konjugatimpfstoff noch mal kurz zur Sicherheit der Überblick. Es gibt die Polysaccharide und die Konjugatimpfstoffe. Die Konjugatimpfstoffe aus einer Vielzahl von Gründen einfach zu bevorzugen, weil die Schutzdauer länger ist, weil das Immungedächtnis besser ist und, und. Also da haben wir eine Reihe von guten Gründen, auf diese zurückzugreifen. Prevenar ist eben hier der Text aus der Fachinformation enthalten. Zur aktiven Immunisierung, zur Prävention von invasiven Erkrankungen, Pneumonie und Otitis media. Die Pneumonie hier extra angeführt. Bei der Otitis haben wir mittlerweile Zahlen aus den letzten 10 Jahren. Man hat gesehen, dass der Rückgang der Pneumonie, der Pneumokokken-Otitis gering ist. In Amerika hat man 4% gesehen. Rückgang in Europa wird es wahrscheinlich noch etwas geringer sein, weil andere Stämme da sind. Es springen andere Stämme ein, aber die schweren Verläufe sind einfach weniger. Für Pneumonie gibt es derzeit keine Zahlen dazu, einfach weil der Erregernachweis natürlich auch schwierig ist. Aber die Zulassung ist explizit auf Pneumonie, und zwar bis 17 Jahren und ab 18 Jahren und älteren Personen zugelassen. Das unterscheidet vom Synflorix-Impfstoff, 10-valenter Impfstoff, der 10 dieser Serotypen enthält, seit 2009 am Markt, verfügbar und in der Impfaktion aber inkludiert, der zugelassen ist zur aktiven Immunisierung gegen Pneumokokken verursachte Infektionen ganz allgemein und Otitis media, hier die Pneumonie nicht extra enthalten und nicht zugelassen für Erwachsene. Also wenn Sie sich auffrischen, weil Sie über 50 sind, dann greifen Sie bitte zum Prevenar-Impfstoff. Für Erwachsene nach der Grundimmunisierung ist keine weitere Auffrischung notwendig, aber wie gesagt, bei 50-Jährigen oder mehr sollte es erfolgen. Hier nochmal das Impfschema, zuerst schon angesprochen. Es gliedert sich ein bisschen nach den Lebensjahren, also üblicherweise eben die Impfung nach 2 Monaten und mit dem ersten Geburtstag die Auffrischung und später dann einmal zu geben, ab dem 5. Lebensjahr nicht mehr zu empfehlen. Es gibt auch noch andere Erreger, gegen die man impfen kann, gegen die man auch impfen sollte, das ist die Influenza. Es ist immer wieder faszinierend, wie schlecht die Akzeptanz dieser Impfung ist. Wir haben ganz schlechte Durchimpfungsraten, werde da noch ein paar Zahlen dazu zeigen, obwohl es eine relevante Sache ist. Es tritt, wie Sie natürlich wissen, epidemisch auf und die Erkrankungsrate oder die Sterblichkeitsrate wird hier mit 1500 bis 3000 Menschen in Österreich angegeben. Es ist immer schwierig zu erheben, wer da wirklich drinnen ist und wer nicht, weil sie oft multimorbide Patienten sind und man nicht festmachen kann, ob die halt auch eine Influenza haben oder durch die Influenza versterben. Aber es ist doch eine relevante Zahl, die da zutage tritt. Und es ist ein markanter Unterschied zur FSME-Impfung, wo wir sehr, sehr viel geringere Zahlen haben und doch eine sehr viel größere Bereitschaft zu impfen sehen. Influenza ist ab dem 6. Monat möglich zu impfen. Wir haben verschiedene Arten von Impfstoffen, unter anderem den nasalen Impfstoff für Kinder, der gut akzeptiert wird, zumindest nach meiner Erfahrung, wollen die Eltern das, auch wenn er teurer ist. Und das kann man durchaus tun. Die Reaktionen sind gut. Man hat lokale Reaktionen natürlich an der Einstichstelle oder erhöhte Temperatur. Unter Umständen nach 3 bis 4 Tagen ein grippeähnliches Zustandsbild. Aber ansonsten ist es gut verträglich. Die Impfung muss aber jedes Jahr durchgeführt werden. Und das ist etwas, das viele Eltern natürlich nicht gerne akzeptieren und sehen, dass man jährlich von vorne impfen muss. Influenza-Impfung ist auch nicht im kostenfreien Impfprogramm enthalten, man muss es also selbst bezahlen. Es gibt diesen Unterschied zwischen der intramuskulären Impfung und der nasalen Impfung und der nasale kann eben bis zu dem 18. Lebensjahr angewendet werden. Der letzte Satz, besonders empfohlen für Personen aus Gesundheitsberufen und ich nehme an, dass Sie darunter fallen. Also wer noch nicht geimpft ist, hätte jetzt die Gelegenheit dazu, denn es wäre jetzt die Jahreszeit für die Impfung. Ich weiß, wie schwierig das ist, auch in meiner Ordination schaffe ich es kaum, eine Durchimpfungsrate durchzusetzen. Also, aber es muss natürlich erwähnt werden, es ist die einmalige Impfung pro Jahr ausreichend und empfohlen und ist auch während der Saison noch möglich, sofern dann noch Impfstoffe verfügbar sind. Bei der erstmaligen Impfung soll es 2-mal gegeben werden, das gilt analog auch für die nasalen Impfstoffe und später dann 1-mal pro Jahr. Dann gibt es aber noch eine Form von Pneumonie, die vorher noch nicht zur Sprache gekommen ist, vielleicht nicht sehr zur Sprache gekommen ist, die etwas so aussieht, und das sind Masern. Auch die können eine Pneumonie machen, eine unangenehme Pneumonie, die vor allem von der Behandlungsseite sehr schwierig ist und die man auch präventiv behandeln kann, nämlich durch die Masernimpfung. Auch das eine Impfung, die unterschiedlich akzeptiert wird, aber letztlich plus minus ganz gut angenommen wird. Hier sehen Sie nochmal das typische Masernexanthem. Ich glaube, ich muss in dieser Runde nicht allzu sehr ins Detail gehen. Sie kennen das. Es ist eine dieser klassischen Kinderkrankheiten, die aber sehr häufig auftritt. Wir haben weltweit zig Millionen Fälle und auch eine relevante Mortalität. Und wir haben hier in Österreich die Gelegenheit zu impfen und uns davor zu schützen. Und wir sollten es auch tatsächlich tun. Auch das für Personen im Gesundheitspersonal natürlich zu empfehlen. Das ist ab dem zweiten Lebensjahr möglich, sollte zweimal geimpft werden, im Abstand von mindestens 4 Wochen. Erwachsene, die keine Abwehrstoffe besitzen, sollten sich unbedingt impfen lassen. Auch der Text ist vom Ministerium aus dem österreichischen Impfplan entnommen. Üblicherweise als 3-Komponenten-Impfstoff Masern, Mumps, Röteln gegeben, üblicherweise subkutan. Es können Impfmasern auftreten, bekanntlich etwa am 8. bis 10. Tag, ein milder Ausschlag, milde Temperaturerhöhung. Und das ist es, also die Verträglichkeit ist gut und man rechnet mit einem lebenslangen Schutz. Im Zweifelsfall kann man natürlich auch hier die Impftiter bestimmen lassen. Und das gibt es, das sind die Masernfälle in Wien in den letzten Jahren und es gibt immer wieder lokale Ausbrüche. Also wir sprechen hier durchaus nicht von theoretischen Möglichkeiten, sondern diese Krankheit gibt es in Wien und sind natürlich die Ungeimpften, die betroffen sind, klarerweise. Und hier die Impfung für Masern, wie sehr sie in Anspruch genommen wird oder nicht, also über 45, ja, wir haben jetzt diese Impfaktion, wo man auch die Erwachsenen nachimpfen kann, auf Impfaktion und kann nur einladen, das auch zu tun, gerade wenn man im Gesundheitswesen tätig ist. Noch eine Erkrankung, die vielleicht jetzt nicht klassisch unter Pneumonie fällt oder Plus-Minus-Pneumonie, Keuchhusten, der gerade bei den Kleinen eine schwere Erkrankung darstellt. Das sind nicht nur die Hustenanfälle bei den größeren Kindern, die lästig sind und die Nachtruhe rauben. Es kann bedrohlich sein bei den Kleinen, weil es Apnoe machen kann. Und die Kleinen schützt man, indem man die Größeren impft. Also auch hier natürlich daran erinnert, dass Pertussis eine impfpräventable Erkrankung ist, die es gibt in Österreich. Grundimmunisierung, es ist ein azellulärer Impfstoff mittlerweile, daher meist sehr gut verträglich. Klar kann Fieber auftreten und Auffrischungsimpfungen sind im 7. bzw. 14. bis 15. Lebensjahr empfohlen und danach alle 10 Jahre. Am besten mit der Vierfachimpfung natürlich Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polio. Das sind jetzt noch ein paar Zahlen aus meiner Ordination, um zu zeigen, wie es in der Praxis aussieht. Wir haben unsere Patienten mal gefragt, wie sie die Impfungen akzeptieren und wie sie es tolerieren. Das ist jetzt nicht besonders neu. Wir wissen, 2% der Patienten wollen nicht impfen. Der Großteil ist bereit zu impfen. Ein Teil der Patienten impft halt teilweise, aber im Prinzip ist das das Spektrum, wie wir es auch aus der Literatur kennen, wie es auch bei uns zutrifft. Aber wir haben dann näher nachgefragt und die einzelnen Impfungen abgefragt, um zu klären, wie denn eigentlich die Akzeptanz der unterschiedlichen Impfstoffe ist. Man sieht mehrere Dinge daraus, unter anderem, dass nicht genau bekannt ist, was in der 6-Fach-Impfung enthalten ist. Gut, das soll sein. Aber die Pneumokokkenimpfung wird gut akzeptiert. Wir haben 80% der Eltern, die sagen, sie möchten das impfen. Und im Gegensatz bei der Influenza haben wir 80%, die sagen, sie möchten es nicht impfen. Was natürlich angesichts der Erkrankungshäufigkeit und letztlich des Bedrohungsszenarios nicht ganz verständlich ist. Wir haben dann nachgefragt, warum das eigentlich so ist. Da noch einmal, dass der Großteil will nicht geimpft sein, beziehungsweise haben wir gerade diese knappen 8%, die es dann tatsächlich tun. Also das ist natürlich nicht sehr, sehr überragend. Und wir haben nachgefragt, warum das so ist. Und einer der wesentlichen Gründe ist, glaube ich, der, dass viele Leute den normalen grippalen Infekt mit einer leichten Form der Influenza verwechseln. Die lassen sich impfen, sind verkühlt und haben den Eindruck, es hat nichts genützt. Und da ist Aufklärungsarbeit notwendig. Also da liegt es wohl an uns, die Patienten zu überzeugen und entsprechend aufzuklären, dass das eben nicht so ist. Denn letztlich die Durchführung von Impfungen zählt zu den wichtigsten Maßnahmen, die uns in der Medizin zur Verfügung stehen und dies soll, kann und muss in dieser Form den Patienten vermittelt werden, denke ich. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir auch an den Wiener Impftag zu erinnern, der am 15. Februar im Rathaus stattfinden wird. Unabhängig heißt kein Sponsoring von der Industrie. Wir machen das völlig unabhängig von den Herstellerfirmen. Wir suchen nur um Anmeldung. Ja, danke.